Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Erfrischung! Und der Untertitel ist Fountains of the Coming Past. Das bedeutet so viel wie Brunnen der Vergangenheit, die wiederkommen. Und wir haben letztes Mal schon einiges gehört über ein paar Brunnen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, ob du solche Momente in deinem Leben kennst, wo du sagst, boah, nicht nur nach Sport oder nach einem arbeitsreichen Tag, wo du sagst, boah, ich bin jetzt schlapp, jetzt brauche ich Erholung. Sondern manchmal gibt es auch so Lebensphasen im Leben, wo man denkt, hey, jetzt brauche ich eine Erfrischung. Jetzt brauche ich eine Erholung. Selbst wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, boah, jetzt geht gerade alles über mich weg und ich bin so richtig drin. Gott, wo bist du? Ich höre deine Stimme nicht. Wo bist du? Gott ist da. Manchmal sind wir ein bisschen verklebt. So, aber Gott möchte dich erfrischen. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Und deswegen ist dieses Bild von einer Quelle, wir haben ja hier hinten so einen schönen Brunnen oder Quelle, das ist total stark. Und auch in der Bibel kommt es immer wieder vor, so Gott möchte uns mit lebendigem Wasser, wer hat das schon mal gehört, lebendiges Wasser. Für uns in Deutschland ist es ein bisschen komisch, lebendiges Wasser, was ist denn lebendiges Wasser? Das Wasser lebt ja nicht, ne? So, aber tatsächlich im alten Vorderen Orient und bei den Juden ist es so, da ist es ein Fachbegriff. Lebendiges Wasser ist ein Fachbegriff für frisches Quellwasser, beziehungsweise für Wasser, das fließend ist. Also wenn man einen Brunnen gegraben hat und auf stehendes Wasser geraten ist, also Grundwasser, was sich nicht bewegt und nicht fließt, dann war das kein lebendiges Wasser. Oder Wasser, was ein bisschen länger gestanden hat in irgendeiner Tonne oder sowas, wo dann die Keime anfangen zu keimen da drin und dann dieses ganze Bakterienhotel dann da losgeht. Das war kein lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, das musste frisches Wasser sein, Quellwasser sein, Wasser, das in Bewegung ist. Es musste nicht strömen, aber es musste irgendwie in Bewegung sein, fließen. Das ist lebendiges Wasser. Und ich finde es so stark, es gibt in der Bibel so eine Stelle, wo so ein Brunnengespräch stattfindet. Und die möchte ich mit euch zusammen lesen. Die steht in Johannes 4, 5 bis 26. Das ist eine Story, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und mal einen Abstecher nach Samaria macht. Samaria war so ein bisschen die verhasste Gegend. Die Juden konnten so mit den Samaritern nicht so, ne? Weil die ein bisschen anders angebetet haben. Die waren sozusagen so ein bisschen strange. Ja? So wie man, wenn man manchmal guckt, so wie machen die anderen Christen? Das ist ja ganz komisch, wieso machen die das so? So ähnlich haben die Juden so zu den Samaritern geguckt. Die machen das ja irgendwie falsch. Ja? Alles, was die so treiben, das ist nicht ganz so richtig. Und da war so ein bisschen ein Clinch zwischen denen. Und zu denen geht auch Jesus mit seinen Jüngern und er kommt dorthin. Und jetzt geht's los. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzt sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, und der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mit ihr redet. Ich finde das eine Hammer-Story. Ja. Stellt euch vor, da ist diese Frau, eine Außenseiterin war das. Ja. Warum war das eine Außenseiterin? Weil die geht zu einer Stunde an den Brunnen, wo man normalerweise nicht an den Brunnen geht. Normalerweise waren so die Frauen, ne, die haben sich so ein bisschen getroffen, ihr kennt das so, wie die Magd, man gelabert und rababa, labarababa und so weiter. Und dann sind die alle zusammen aus der Stadt so rein zu dem Brunnen hin und haben dann gemeinsam dort das Wasser geschöpft, haben vielleicht sich noch ausgetauscht, den neuesten Tratsch und so weiter. Und dann ist man dann langsam wieder zurück in die Stadt. Das hat man recht früh gemacht, natürlich, weil man brauchte ja das ganze Wasser über den ganzen Tag. So, diese Frau kommt aber ganz alleine an den Brunnen. Nicht zu einer normalen Uhrzeit. Warum? Wahrscheinlich schämt sie sich. Vielleicht kam sie sich sogar schuldig vor, weil, ja, die ganze Geschichte mit 5 Ehemännern und jetzt noch mit einem Mann zusammen sein, ja, mit dem man gerade, ja, mit dem man gar nicht verheiratet ist. Hey, das gab bestimmt schlechtes Gerede und das wollte sie umgehen. Ja. Vielleicht war sie aber auch mehr Opfer. Ja, vielleicht war sie gar nicht die Böse, die so viel Mist gebaut haben. Denn wenn wir wissen, damals zur Zeit von Jesus war es so einfach, geschieden zu werden. Ja, die war 5-mal verheiratet, Leute. 5-mal geschieden. Damals war das tatsächlich so, wenn die Frau die Suppe versalzen hat, war das ein Scheidungsgrund. Dann konnte man sagen, boah, die Frau will ich nicht mehr. Die kocht nicht gut. Raus ans Tor, Scheidungsbrief und zack, die ist weggeschubst. Vielleicht war sie Opfer. Ja? Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht lag sie auch an ihr. Vielleicht war sie so eine schwierige Persönlichkeit, wo man sagt, der Mann sagt, boah, hoffentlich habe ich die bald wieder los. Ja? Keine Ahnung, wie diese Frau drauf war. Auf jeden Fall scheute sie den öffentlichen Kontakt mit den anderen Menschen, mit den anderen Frauen. Und sie kommt dorthin und schöpft. Und Jesus, der durstig am Brunnen sitzt, ganz allein, und kein Schöpfgefäß hat, der hat natürlich kein Gefäß damit rumgetragen, man braucht ein eigenes Gefäß, um das in den Brunnen runterzulassen und dann das Wasser, das lebendige Wasser, dieses fließende, schöne, frische Wasser, was da im Brunnen war, rauszuschöpfen. Das brauchte man und das hat er natürlich nicht dabei gehabt. Und so fragt Jesus diese Frau: Hey, gibst du mir was zu trinken? Schöpfst du für mich ein bisschen Wasser? Hey, und das ist gleich 2-mal ein absolutes No-Go. Ja? Einmal, Jesus ist Jude und er spricht mit der Samariterin: Hey, das ging nicht, das war sozusagen die Phasen, die Sektierer, die machen alles falsch. Mit denen darf ich doch nicht einmal, bitte bleib mir fort, ja. Wehe, Kontakt. Und Jesus spricht die Samariterin an. Und die Samariterin denkt natürlich im ersten Moment: Hey, der merkt nicht, dass ich eine Samariterin bin und dann besser sage ich es ihm, du darfst ja eigentlich gar nicht mit mir reden. Aber nein, Jesus wusste das. Er spricht sie trotzdem an. Er spricht sie an. Und das Zweite, was total No-Go war: Jesus ist da allein am Brunnen, keiner mit ihm, keine Anstandswauwau, alle weg und nur er und die Frau am Brunnen. Und hey, in der Zeit und im Judentum, das war ein No-Go, einfach mit einer wildfremden Frau da dann zu sprechen, da könnte ja alles Mögliche passieren. Und dann auch noch mit so einer Frau, die so einen Hintergrund hat, ja, wo man sagt, hey, man weiß ja nicht, wie die so drauf ist, die fällt wahrscheinlich jedem Mann schnell um den Hals, keine Ahnung. Und trotzdem spricht Jesus mit dieser verhassten Nachbarin von Israel sozusagen und mit einer Frau. Wow. Und sie sagt: Hey, die Juden verkehren doch nicht. Die verkehren doch nicht mit den Samaritern. Und die Antwort von Jesus ist total krass. Wenn du wüsstest, wer ich bin, wenn du wüsstest, wer jetzt gerade vor dir steht, dann würdest nicht du mir Wasser schöpfen, sondern würdest mich bitten, dass ich dir Wasser gebe. Und Jesus sagt, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Was für eine krasse Quelle, hä? Aber halt, die hat doch gesündigt, ja? Das ist doch die absolut krasseste Tussi, die hier in der ganzen Stadt rumläuft. Ne? Wie kann denn Jesus sowas dieser Frau sagen? Du kannst von diesem lebendigen Wasser trinken, das ich dir anbiete. Das ist doch, und Jesus sagt dir ja auch noch, was sie falsch gemacht hat. Ne? Dass sie total versagt hat auf der Beziehungsebene, im ganzen sexuellen Bereich. Und da hat sie absolut versagt. Und trotzdem spricht Jesus sie an und er bietet ihr dieses Wasser an. Was ist das denn? In Matthäus 11, Vers 28 ist ein totaler, toller Vers. Da steht, das sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Hey, denn sein Wasser fließt nämlich genau für diesen Zweck, wenn du mühselig und beladen bist. Für Menschen, die mühselig und beladen sind, nicht für Menschen, die schon sowieso total in Ordnung, wo alles in Ordnung ist. Hey, mein Leben ist perfekt. Super, ich habe nichts falsch gemacht. Ich bin die sündloseste Person auf dieser Welt. Nein, für die ist Jesus gar nicht gekommen, sondern er sagt, kommt zu mir alle. Ich möchte euch erquicken. Und welche Leute spricht er an? Alle, die mühselig und beladen sind. Für Menschen, die schmutzig sind, die brauchen das Wasser, um wieder sauber zu werden, damit sie gereinigt werden. Sie brauchen das, was den Durst, ja, wenn du mühselig und durchs beladen durchs Leben gehst, es ist wie ein Durst haben. Und das brauchen sie. Sie brauchen dass ihr Durst gestillt wird. Und die brauchen diese Erfrischung, von der ich vorhin erzählt habe. Das ist es, was Jesus auf dem Herzen ist. Er möchte die mühseligen und Beladenen erquicken. In Offenbarung 21, Vers 6, da steht es auch nochmal in ein bisschen anderen Worten. Ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wow, oder oh, mal was tun dafür? Umsonst. Kommt zu mir, trinkt, die ihr mühselig. Ja, aber muss ich denn nicht erst um Vergebung bitten? Muss ich denn nicht erst mal hier meine Schuld beichten? Eigentlich sagt Jesus, kommt und trinkt. Und er hat auch der Frau auch nur gesagt, was sie falsch gemacht hat. Und die hat sich auch nicht gleich entschuldigt. Er hat einfach nur gesagt, komm und trink bei mir. Ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Ja, yeah. Wir sind schon beim zweiten Punkt. Wow, ich hab den ersten Punkt quasi übersprungen, den ich so für heute mitgebracht habe. Und der heißt, hab Durst. Und jetzt sind wir schon im zweiten Punkt. Wie cool ist das denn? Ne? Hab Durst. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbar, zu deiner Nachbarin, oder wer da sitzt und sag, ich hab Durst. Ich weiß nicht, ob er vielleicht was hat für dich und dann dir gleich was zu trinken anbietet. Aber das Krasse war, nachdem Jesus dieser Frau gesagt hat, komm und trink, und ich biete dir ein Wasser an, was deinen Durst stillen wird. Und was sagt die Frau? Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr durstig bin und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Die Frau sagt, bitte, gib mir dieses Wasser. Was ist das? Ein Zeichen von ihr. Sie hat einen tiefen Durst. Okay, sie hat es noch nicht ganz verstanden, weil sie dachte, sie braucht dann kein Wasser mehr aus dem Brunnen schöpfen. Aber es schwingt schon ganz tief dieses drin mit, gib mir dieses Wasser, von dem du gesprochen. Noch ein Text aus dem Alten Testament, eine Prophetie, Jesaja 44, Vers 3, da steht, denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus, mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Dieses Wasser wollte sie haben. Ja. Herr, gib mir dieses Wasser, es ist eine Sehnsucht. Das ist wie, wenn du sagst, Herr, ich komme nicht verschlossen, sondern ich komme offen. Bitte komm und gib mir dein Wasser. Hab Durst. Das ist eine gute Einstellung. Hab Durst. Nachher, wenn der Gottesdienst rum ist, könnt ihr natürlich da drüben auch einen guten Kaffee trinken und so. Aber davon rede ich gerade gar nicht. Hab Durst nach mehr von Gott. Und das ist eine innere Einstellung. Das ist eine innere Haltung, in der du sagst, ja, hier bin ich, Gott. Bitte, bitte füll du mich. Ich bin wirklich mühselig und ich bin beladen. Bitte füll durch mich. Gib mir dieses Wasser. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt. Ist es gut? Wahnsinnig, wie schnell geht es? Trinke! Ja? Du darfst trinken. Du darfst zu Gott kommen und du darfst kostenlos trinken. Du hast noch nichts geleistet. Du hast nichts dabei. Ja, du hast nichts getan. Du hast jetzt noch nichts getan. Komm und trinke. Ich finde es so stark, wie die beiden, wie Jesus und diese Frau, so schnell auf das Thema Anbetung kommen. Ne? Die reden da über Wasser und so weiter und schwupps sind sie mittendrin im Thema Anbetung. Denn Anbetung und Wasser, das lebendige Wasser, von dem wir hier sprechen, hat unheimlich viel gemeinsam. Es gab damals bei denen so eine theologische Streitfrage, wo ist der richtige Ort, wo man anbeten darf? Wer hat Recht? Haben die Samariter Recht, dass sie da auf diesem einen Berg dort anbeten, auf einem bestimmten Berg? Oder die Juden, die in dem Tempel angebetet haben, in Jerusalem? Wer hat Recht? Wie betet man richtig? Wo ist denn der richtige Ort? Und wir können uns auch die Frage heute stellen, wo ist denn der richtige Ort, um anzubeten? Ist es eine Kirche? Ja? Ist es daheim? Im stillen Kämmerlein? Wo ist denn der richtige Ort, um anzubeten? Du kannst vielleicht auch fragen, was ist der richtige Stil? Muss ich so in den Tempel gehen und ganz andächtig sein? Oder muss ich auf den Berg krabbeln? Muss ich mir irgendwie anstrengen? Was ist denn der richtige Stil? Ist das der Stil mit Orgel oder mit Schlagzeug? Oder welcher Stil ist denn der richtige? Ja, hier sehen wir das, der Berg und der Tempel. Wo ist denn der richtige Ort? Und es ist so stark, was Jesus sagt. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf dem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Und jetzt kommt's. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also, hey, nicht Berg, nicht Tempel, sondern in Geist und Wahrheit, in einer persönlichen Beziehung mit Gott, überall, wo du bist, an jedem Ort. Steht zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer, übrigens gilt es auch für die Frauen, an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Oder Epheser 5, 18 bis 19, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und wie geht das? Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert. Hier ist ein Rezept, das Rezept, wie man trinkt. Oh, wenn du durstig bist und sagst, Herr, ich will trinken, dann geht es, indem du anfängst, dich auszustrecken und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich bete dich an. Ich mache dich groß an jedem Ort und ich darf überall trinken. Oh, egal wo ich bin und in welcher miserablen Situation ich mich gerade befinde, am schlimmsten Ort der Welt, am krassesten Vorhof der Hölle, dort darfst du anbeten und trinken, egal wo du bist. Und was passiert, wenn du anbetest? Und das ist so interessant. Beim natürlichen Durst ist es ja so, ich hab Durst, ich hab Durst, ich hab Durst, ich brauche jetzt was zu trinken. Ja, so. Aber hier ist es ein, ich gebe etwas weg. Gott, ich bete dich an. Ich mache deinen Namen groß. Ich heb dich hoch über meinem Leben. Ich preise dich. Und das ist ein totales Wegschauen von sich auf Gott. Und während wir das tun, während wir uns auf ihn ausrichten, passiert was. Erfüllt uns. Erfüllt uns. Das geschieht manchmal nicht sofort. Manchmal ist es, wir brauchen manchmal diese Phase, dieses von uns Wegschauen, auf Gott schauen, ist so eine Phase, wo man sagt, hey, Ich bis man manchmal da durch ist, durch sein ganzes Gefühl-Ding und so, das braucht manchmal. Vielleicht kennt ihr das beim Zähneputzen. Mir wurde gesagt, als Kind, du musst 3 Minuten Zähne putzen. Und dann haben wir einen Wecker gestellt und dann ging es los. Am Anfang ganz motiviert. Und, was, erst 30 Sekunden? 40 Sekunden? Jetzt immer langsamer. War noch nicht einmal eine Minute, sonst vergeht doch die Zeit so schnell. Ja, aber beim Zähneputzen, 3 Minuten. Wahnsinn, wie lange die Zeit gebraucht hat. Und so ist es manchmal auch. Wir haben manchmal viel zu wenig Zeit. Fang an, Gott anzubeten. Und fang an. Und manchmal ist es so, wir fangen uns an, wenn wir anbeten, erst zu öffnen. Das braucht einen Moment manchmal. Aber ich kann dir sagen, sobald du anfängst, mit anderen Gott anzubeten, fühlt sich etwas in dir. indem du wegschaust. Anbeten ist Hingabe. Ich gebe mein Bestes, und zwar mit meinen Füßen, mit meinen Händen, mit meiner Stimme, aber noch viel mehr mit meinem Inneren, mit meinem ganzen Menschsein. Da gehört das Äußere auch mit dazu. Ja? Das gehört mit dazu. Natürlich, nicht jeder kann sich so bewegen, aber wenn du es kannst, trau dich, gib ihm alles. Bete an, das ist es, wegschauen, egal was die anderen sagen. Ich schau auf dich, Jesus, und ich bete dich an mit dem Besten, was ich habe. Anbetung gibt alles weg, ist Hingabe. Und Anbetung saugt alles von Gott an. Und es ist das Empfangen. Trink. Vielleicht kennt ihr dieses Lied. Trink, trink, Brüderlein, trink. Gib deine Sorgen dem Herrn. Ja? Wow, das dürfen wir. Hey, eigentlich ist Kirche, sind solche Orte, solche Quellorte, an die wir kommen können, immer wieder neu. Deswegen ist es so wichtig, zusammenzukommen, jeden Sonntag und auch unter der Woche zu den Small Groups und wo auch immer die Möglichkeit ist, weil das so Quellorte sind, wo wir zusammenkommen, um zu trinken bei Gott, um ihn anzubeten, aber von ihm auch zu hören, von ihm zu empfangen und immer wieder neu erfrischt zu werden. Ja, die Frau hat nur bei dieser kurzen Begegnung, bei diesem Gespräch, etwas erlebt, Jesus. Und das passiert in der Anbetung. Wenn du ihm begegnest, das ist ein Moment, den vergisst du nicht. Und da verändert sich alles. Die Frau ist verändert. Wisst ihr noch, diese Frau, die Außenseiterin ist, die sich nicht traut, unter Menschen zu gehen, weil sie Angst hat. Ja, Angst hat, dass die vielleicht irgendwie schlecht über sie reden. Angst hat, vielleicht gemobbt zu werden. Angst hat, in Berührung zu kommen mit den anderen. Was macht die Frau? Was macht die Frau? Ein paar Vers weiter. Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ja, diese Frau wurde zur ersten Evangelistin. Das war die erste, die Werbung richtig groß gemacht hat für Jesus. Komm, das müsst ihr sehen, Leute. Ich habe sogar meinen Krug vergessen. Keine Ahnung, wo ich den stehen habe lassen. Kommt, ihr müsst den sehen. Ja, das ist krass. Und die ganze Gegend kommt zusammen. Brauchen wir solche Veränderung? Ich weiß nicht, was du für eine Veränderung in deinem Herzen brauchst, was du für eine Veränderung in deinem Leben brauchst, wo bei dir der Knackpunkt ist. Aber ich kann dir eine Sache sagen, eine Begegnung mit Jesus verändert alles. Und wir wollen jetzt einen Moment haben, wo wir genau das tun können. Wo wir wegschauen können von unseren eigenen Dingen, von unseren eigenen Sorgen, von unseren eigenen Problemen, von unseren eigenen Herausforderungen. Von da, wo wir wirklich, ja, wo wir denken, da brauche ich wirklich eine Erfrischung. Ja, wir brauchen diese Erfrischung. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott dich und mich, uns alle hier, erfrischen möchte. Auch heute Morgen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.